herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge.
Genau.
Wir sind beide frisch aus dem Urlaub.
Mhm. Eine Woche Pause.
Genau. Sehr erholt. Eine Woche Praxispause, das hat ganz gut getan.
Ja, man ist auch irgendwie nochmal mit dem Kopf irgendwo anders und man schaltet so richtig ab, dass man wirklich mal, ja, wieder ein bisschen fitter ist und schneller im Denken.
Ja, ich finde, man merkt das immer ab dann, wenn man während der Sprechstunde anfängt, Sprachstörungen zu bekommen.
Oh, das passiert mir aber relativ schnell.
Ich merke, dass man so mein Eloquenzniveau rapide nach unten geht und ich dann irgendwann nur noch so entweder nach Wörtern suche oder die Wörter nicht so rauskommen, wie sie rauskommen sollen. Dann weiß ich, jetzt ist Zeit für Urlaub.
Nee, für mich ist mehr so ein Zeichen, wenn mich alles nur noch nervt. Wenn mich wirklich jeder und alles nervt und ich denke mir so, boah, ich muss hier echt raus, sonst will ich die Zicke hochziehen.
Ja, ja, das hatte ich am allerletzten Tag vom Urlaub tatsächlich auch, weil da war ich alleine in der Praxis und ja, dann ist halt wirklich ja alles, landet irgendwie bei dir und eigentlich ist das normalerweise nicht so schlimm, aber an dem Tag hatte ich dann irgendwie einfach nur, dass ich so dachte, ich will jetzt nicht mehr.
Ja, ich will jetzt einfach nur noch Urlaub haben. Das hatte ich vielleicht auch. Das hatte ich auch.
Aber jetzt sind wir wieder fit und es kann weitergehen.
Genau, genau. Aber schon mein nächster Urlaub ist schon geplant.
Das ist immer wichtig.
Man muss ja irgendwo ein Ziel haben, worum man hinarbeitet, ne?
Genau. Worum geht's denn in der heutigen Folge?
Es geht über die Harnwegsinfekte.
Ein sehr spannendes Thema.
Mhm. Auch viele Menschen, die davon betroffen sind.
Ja. Und,
genau.
Mindestens 50% der Frauen einmal im Leben. Gefühlt,
das ist schon krass, ne?
Sind es mehr.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Aber es ist schon, es ist wirklich, das waren jetzt nur die Frauen, es gibt ja auch Männer, die es auch haben. Und ja, es kommt wirklich, ist eigentlich so eine tägliche Beschwerde in der Praxis, finde ich.
Ja, also so in der Akutsprechstunde sind auf jeden Fall bei uns immer mindestens 2 mit Blasenbeschwerden oder Harnwegsbeschwerden. Manchmal haben die ja dann auch keinen Harnwegsinfekt, aber schon das tägliche Brot.
Auf
bei
jeden
den Gynäkologen, Fall. Gynäkologinnen höchstwahrscheinlich auch.
Da Obwohl, da ist meine Erfahrung, dass die immer häufiger die Patienten zu uns schicken und sagen, lass ihn das durch den Hausarzt kontrollieren.
Ja, macht ja auch Sinn.
Ja, wir können das ja auch, ne?
Ja. Was würde denn so der typische Patient bei dir im Sprechzimmer erzählen?
Ich muss ganz häufig aufs Klo Pipi machen. Und es tut weh.
Ja.
Das ist in kurz.
Ich muss. Meistens sagen die Leute ja dann, ich habe eine Blasenentzündung.
Ja, genau. Das stimmt auch. Die kommen schon mit der Diagnose in dem Fall. Ich erkenne das. Ich hatte das schon x-mal.
Es gibt auch viele Patienten, die mittlerweile so Urinteststreifen schon zu Hause liegen haben
stimmt.
und dann selber ihren Urin schon testen.
Ja, den gibt es bei DM auch teilweise, dachte ich, ne? Oder beim Drogeriemarkt.
Wo ich jetzt aber auch nochmal in Vorbereitung auf diese Folge gelesen habe, es gibt doch einige Faktoren, die diesen Urinstreifentest beeinflussen können. Mhm. Wie zum Beispiel falsch negative Ergebnisse, also dass der falsch anzeigt, dass man keine Harnwegsinfekte hat, ist Einnahme von Vitamin C, wie jetzt hier zum Beispiel im Winter, nehmen ja ganz viele Vitamin C ein. Sehr verdünnter Urin, also wenn man vorher 2 Liter getrunken hat und die dann gerade wegpinkelt. Wenn man eine Eiweißausscheidung im Urin hat, eine höhergradige, das ist jetzt eher selten. Und wenn man eine Zuckerausscheidung hat, also bei vielen Diabetikern, Diabetikerinnen, wenn die gerade einen hohen Zucker haben, kann das auch den Urintest verfälschen. Und falsch positiv kann der zum Beispiel sein, wenn man viel rote Beete gegessen hat.
Ja, stimmt.
Bei Antibiotika-Einnahme, interessanterweise.
Ja, doch, das wusste ich.
Und bei Frauen eben, ne, natürlich, wenn da irgendwie noch Vaginalflüssigkeit oder irgendwie Periodenblut oder sowas drin ist, dann kann das natürlich auch.
Genau.
Auffällig sein. Und der häufigste Fehler ist, es wird kein frischer Urin verwendet, es wird kein Mittelstrahlurin verwendet.
Ja.
Und dann ist der Test meistens auch auffällig.
Genau, vor allem Mittelstrahl ist ein ganz häufiger Fehler.
Und oder Patienten mit Blasenkathetern so aus dem Altenheim kriegt man immer wieder, ja, der Patient hat einen auffälligen Urin und dann haben sie Katheterurin getestet, der eigentlich immer auffällig ist. Mhm. Kann man auch nicht so viel mit anfangen.
Nee, das stimmt.
Aber jetzt rollen wir das Ganze nochmal von vorne auf, würde ich sagen. Ich würde,
von hinten durch die Türe.
Genau. Also, ich kann ja mal kurz ein bisschen was erzählen dazu, was die Risikofaktoren sind für Blasenentzündung. Und genau. Zwar steht da an erster Stelle der Diabetes, also sowohl Typ 1 als auch Typ 2. An Stelle 2 ist der Geschlechtsverkehr.
Wird ganz häufig vergessen und da wird auch nicht häufig drüber geredet, aber Geschlechtsverkehr ist für Männer und für Frauen ein Risikofaktor.
Genau. Mittlerweile, finde ich, wird häufiger drüber gesprochen. Früher war wahrscheinlich so, da reden wir mal nicht drüber.
Aber dann hauptsächlich bei den Frauen, weniger bei den Männern, finde ich.
Genau. Bei den Frauen ist auch noch ein ganz häufiger Grund, wenn die in der Postmenopause sind, ne, also quasi durch die Wechseljahre durch und dann einen Östrogenmangel auf der Schleimhaut haben. Die Schleimhäute sind trocken. Da haben die ja häufig dann auch Beschwerden beim Geschlechtsverkehr. Dann addiert sich das aufeinander.
Genau.
Dann haben wir noch das Übergewicht als einen Risikofaktor. Und dann kommt hinten noch so Verhütungsthemen, Diaphragma, Spermizide, falls das jemand noch verwendet.
Also Mittel, die die Spermien abtötet.
Genau. Und an nicht ganz unwichtiger Stelle stehen natürlich auch noch anatomische Gründe. Also wenn es Verwachsungen gibt, zum Beispiel im Bereich der Harnwege oder wenn Patienten schon Nierensteine gehabt haben.
Oder bei Kindern auch häufiger, wenn die einen Reflux, also einen Zurückstrom des Urins haben in die Niere oder sowas.
Genau, das sind so die seltensten Faktoren, würde ich sagen. Viel häufiger hat man eben doch Patienten mit den zuerst genannten Dingen.
Genau, da denkt man eigentlich mal als erstes dran. Und erst wenn es rezidivierende, also wiederholende Blasenentzündungen sind, dann guckt man mal genauer nach.
Genau. Und das ist ja auch noch eine Frage, die kommt ganz oft. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Blasenentzündung und einem Harnwegsinfekt?
Ja, also Blasenentzündung ist eigentlich schon das, was es sagt. Das ist eine Entzündung der Harnblase selbst. Und ein Harnwegsinfekt, das beschreibt eigentlich eine Entzündung des gesamten Harnweges, also die Harnwege oder die Niere kann betroffen sein, dann spricht man auch von Nierenbeckenentzündung. Aber es ist halt nicht nur auf die Blase an sich bezogen, sondern auf den ganzen Harnweg.
Genau, das finde ich immer cool, wenn man das dem Patienten dann erklären kann. Das ist ja, wenn man jetzt von unten nach oben denkt, geht es bei der Harnröhre los, ne, wo der Urin quasi unseren Körper verlässt, dann geht es hoch in die Blase. Da sitzen ja die häufigsten Infektionen, dass entweder Harnröhre oder Harnblase betroffen sind. Das macht eben auch diesen Schmerz, den die Leute dann haben. Und dann geht es über die Harnleiter hoch in die beiden Nieren. Und wenn ein Harnwegsinfekt sich eben nach oben hin ausbreitet, dann wird es immer gefährlicher.
Dann äußern die Menschen auch häufig diesen Flankenschmerz oder Fieber.
Klassische Symptome sind, hattest du gerade ja schon erzählt, Schmerzen beim Wasserlassen. Viel Wasser lassen müssen.
Häufiges Wasser lassen müssen. Und manchmal dann auch nur tröpfchenweise Wasser lassen.
Genau, das ist auch, finde ich, gar nicht so selten, dass die Leute dann kommen und sagen, ja, ich renne aufs Klo und dann kommen da irgendwie so drei Tropfen und dann tut es aber weh und dann muss ich aber nicht mehr und dann gehe ich irgendwie nach 2 Minuten schon wieder.
Ja, und dieses Ziehen über der Blase oder dieser Druck auf der Blase, das ist auch so ein typisches Gefühl, finde ich, oder ein Symptom.
Genau, und bei Männern ist es manchmal so, dass das auch bis ins Genital ausstrahlen kann.
Ja. Was sind denn Patienten, wo du sagst, die würdest du auf jeden Fall in der Praxis sehen wollen?
Wen ich auf jeden Fall sehen will, sind die Menschen, wo man eben Sorge hat, dass das eine sogenannte komplizierte Blasenentzündung werden kann oder schon ist. Das sind per Definition eben Kinder, schwangere Männer, Patienten mit Fieber, Patienten mit Flankenschmerz. Und bei den ganz alten Patienten, sollte man auch immer gucken.
Genau, weil, aber da muss man natürlich auch sagen, die sollten schon spezifische Beschwerden haben, die wir ja gerade benannt haben. Weil der Urin selbst, der kann auch mal auffällig sein ohne Beschwerden und dann muss man es nicht per se behandeln.
Ganz genau. Also das ist immer wichtig. Es zählt nicht nur, dass jemand einen auffälligen Harnstreifentest hat, sondern eben auch, dass Beschwerden bestehen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die haben auch schon mal positive Harnstreifentests. Das macht denen aber keine Beschwerden und das ist nichts, was man behandeln muss.
Ja, ich sage immer, man behandelt den Patienten und nicht das Laborergebnis.
Genau. Nur bei den ganz Alten ist es ja manchmal auch so, dass die so unspezifische Symptome
das
haben, ne? Dass die irgendwie vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen haben.
Oder unruhig werden.
Hm. Genau, dass sie Appetitlosigkeit zeigen plötzlich oder auffällig müde sind. Mhm. Da muss man immer mit dran denken, dass die dann vielleicht auch doch einen Harnwegsinfekt haben.
Oder verwirrter sind normalerweise oder dass jemand einfach komisch ist plötzlich. Da muss man dann halt auch mal dran denken.
Ja. Hast du das bei dir auch häufiger, dass Leute dann 3, 4, 5 Tage hintereinander kommen und immer wieder nochmal sagen, sie wollen jetzt nochmal ihren Urin getestet haben?
Das weniger, weil meistens werden die dann behandelt oder die kriegen ihre Behandlung. Und dann sage ich erst, wenn es nach der Start der Behandlung nach 3 bis 4 Tagen nicht besser wird, dann sollen sie sich melden. Oder wenn die plötzlich Fieber bekommen oder es schlimmer wird. Und es macht ja auch keinen Sinn.
Wichtig für Patienten zu wissen, ne? Das braucht man auch nicht unbedingt, außer die Beschwerden werden halt nicht besser oder es wird schlimmer.
Was sind denn die Behandlungen? Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen angefangen.
Ja, genau. Also ich versuche mal erstmal abzuklopfen, ne? Ist ein Harnwegsinfekt, der vielleicht auch schon länger besteht, ne? Wann melden sich die Leute? Kommen die direkt an Tag 1 und sagen, ich habe seit 2 Stunden Ziehen in der Blase? Oder kommen die, weil die seit einer Woche schon Schmerzen beim Wasser lassen haben und das jetzt schlimmer geworden ist, oder weil die Fieber haben oder so? Bei den ganz unkomplizierten Fällen, ne, also leichte Beschwerden, ein bisschen Auffälligkeiten im Urintest, kann man in der Regel auch 3 Tage warten und den Leuten eben anbieten, dass die Schmerzmittel nehmen gegen die Schmerzen und aber auch gegen die Entzündung.
Aber da habe ich ganz häufig die Reaktion, das habe ich schon probiert und dann wird es trotzdem schlimmer. Ich möchte mein Antibiotikum.
Ja, das ist nicht selten. Wenn die Leute nach 2 Stunden Beschwerden kommen, sage ich immer, das kann ja nicht sein, dass sie es schon probiert haben.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ich biete das halt immer an und sage halt auch, dass es Sinn macht, ne, weil man tatsächlich in 50% der Fälle kein Antibiotikum braucht.
Mhm. Und ein Antibiotikum hat natürlich auch immer Risiken. Es kann einen vaginalen Pilz verursachen, es kann Resistenz entstehen. Es ist halt ein Mittel, was auf ein ganzes System wirkt. Auch wenn da unterschiedliche Antibiotika gibt, die dann vielleicht eher auf die Blase als auf ein ganzes System wirkt, aber Restrisiko ist da, dass halt auch andere Bakterien noch tötet und dadurch noch schneller eine Resistenz entsteht.
Genau, ist auch nicht so selten, ne? Dass die dann 2 Wochen später wiederkommen und sagen, ja, jetzt ist ja zwar die Blasenentzündung weg, aber jetzt habe ich eine Pilzinfektion, auch
ja,
nicht
genau.
So toll.
Ja.
Also da schon den Leuten das gut erklären und viele sind auch dankbar und nehmen das gerne an. Das erlebe ich so, weil die eben tatsächlich auch nicht unbedingt ein Antibiotikum nehmen wollen. Und natürlich immer sagen, ne, dass wenn es akut viel schlimmer wird, wenn Fieber auftritt, wenn die Schmerzen deutlich stärker werden, ne, wenn irgendwas nicht okay ist, dann können die Leute sich immer wieder melden.
Genau.
Und in der Zwischenzeit halt viel trinken. Es gibt
ganz
pflanzliche Optionen, ne, gibt es viele pflanzliche Medis, die man nehmen kann. Es gibt diese Demanose, die man auch einnehmen kann.
Aber ganz klassischer Tee trinken, Wasser trinken kann auch schon helfen, einfach weil es dann ausgespült wird. Und wichtig ist auch aufs Klo gehen, wenn man das Gefühl hat, man muss.
Genau. Dann natürlich auch nochmal gucken, wenn die Leute nur kommen, weil sie ihren Urin getestet haben, weil der irgendwie morgens komisch aussah und der war halt auffällig, aber sie haben 0 Beschwerden, dann aufklären und wieder entspannt ihrer Wege schicken, weil die müssen nicht behandelt werden.
Genau.
Antibiotika kommen halt dann ins Spiel, wenn es mit der symptomatischen Therapie nicht hinreichend behandelt ist oder wenn die Patienten Risikofaktoren haben.
Genau.
Und da darf man auch auf seinen Arzt vertrauen.
Ja. Wir denken nach, also wir versuchen zumindest zu denken.
Was ich auch echt wichtig finde, ist Fragen. Ne? Waren die vorher schon beim Gynäkologen, waren die schon beim Urologen, haben die schon Antibiotikum genommen in den letzten 14 Tagen? Was ich dazu immer noch sage, ist, dass gerade auch die symptomatische Therapie, auch wenn die ein Antibiotikum nehmen, sollten die weiterführen und sollten die auch 14 Tage noch hinterher einnehmen, ne, damit es nicht zum Rezidiv kommt.
Genau.
Und ich kläre die Leute auch immer so auf, dass die Schmerzen nicht immer von den Bakterien kommen, sondern die Schmerzen kommen ja von den Schäden an der Schleimhaut.
Mhm.
Und die Schleimhaut repariert sich nicht innerhalb von 2 Tagen.
Nee, leider nicht. Leider nicht.
Und deswegen ist das halt so wichtig, dass man auch diese Behandlung dann noch ein bisschen fortführt. Mit viel Trinken und Wärme und vielleicht auch mal ein Schmerzmittel.
Genau. Und du hattest ja auch vorhin die Gruppe der postmenopausalen Frauen benannt. Da kann auch eine Östrogen, also eine Hormonbehandlung helfen, um es zu verbessern.
Genau.
Einfach um die Schleimhäute dann auch wieder etwas feuchter zu machen.
Vor allen Dingen, wenn die häufig Infekte haben.
Genau.
Oft haben die auch sowas so reizblasenmäßig, dass die immer wieder kommen und sagen, ja, ich habe irgendwie Schmerz und Druck auf der Blase. Die haben aber dann keinen Harnwegsinfekt, sondern haben halt einfach trockene Schleimhäute. Da kann man ganz gut mit helfen. Ne? Sollen die mal und, die Günnis ansprechen.
Und woran man auch denken muss, wenn es eine Frau ist, die immer bei ihrer Menstruation so Blasenprobleme hat, dann sollte man auch mal an Endometriose denken. Das kann nämlich auch eine Äußerung der Endometriose sein.
Das stimmt.
Also man muss halt auch an gynäkologische Ursachen denken, nicht immer nur an die Blase, sondern es kann halt auch Äußerung von gynäkologischen Ursachen sein. Und bei Männern muss man natürlich auch noch an die Prostata denken, weil auch die kann sich entzünden und kann ähnliche Beschwerden verursachen.
Ja, und das Allerwichtigste, jetzt sag es nochmal.
Nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette gehen.
Richtig.
Und das gilt auch für Männer.
Korrekt. Und vorher schön waschen.
Genau.
Ja, was auch helfen kann, wenn auch Frauen immer wieder nach dem Geschlechtsverkehr Harnwegsinfekte bekommen, ist entweder, dass sie ein Kondom verwenden oder es gibt tatsächlich, das habe ich jetzt gerade auch in der Vorbereitung nochmal gelesen, dass man so eine Antibiotika-Prophylaxe dann nimmt nach dem Geschlechtsverkehr. Das würde ich aber nur in
seltenen
Einzelfällen.
Genau, weil das ist ja dann schon... Das kann ja auch sehr regelmäßig sein dann. Und das ist dann halt auch immer wieder eine Belastung für...
Ich stell dir mal vor, jemand hat ganz viel Sex und dann musst du ständig Antibiotika
nehmen. Ja, genau das. Das kann auch andere Beschwerden verursachen.
Ja, vielleicht ist es dann gar nicht der Harnweg, der schmerzt.
Genau. Okay, dann kommen wir zur Take-Home-Message, würde ich sagen.
Jetzt aber ganz schnell.
Okay. Also, nicht jeder Harnwegsinfekt muss behandelt werden. Man kann auch versuchen, ihn wegzutrinken, Anführungsstrichen. Und bei Fieber- und Flankenschmerzen, bei Männern und bei schwangeren Menschen und geriatrischen Patienten sollte ein ärztlicher Kontakt aufgesucht werden. Und Antibiotikum kann helfen, wenn es ein komplizierter Harnwegsinfekt ist.
Genau. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Ach ja, doch, Schmerzmittel können helfen gegen Schmerzen.
Ja. Oh Wunder. Und schon sind die Schmerzen besser.
Genau. Okay.
Ja,
dann würde ich doch sagen.
Zum Thema Harnwegsinfekte.
Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt? Du hast was aufgeschrieben diesmal.
Ja. Wir haben nämlich jetzt bei uns in der Praxis haben wir eine Telefon-KI etabliert. Nach den jahrelangen Beschwerden, man erreicht bei ihnen ja nie jemanden und es geht keiner ans Telefon, haben wir uns dann halt tatsächlich mal von einem Anbieter beraten lassen und haben uns dann auch dazu entschieden, das mal zu benutzen und das jetzt mal für einen Monat quasi testweise zu verwenden. Ich bin mal gespannt, wie es so sich bei den Patienten etabliert, ob es viele Beschwerden gibt oder nicht. Wir haben schon präventiv so versucht, eine Aufklärung zu machen, haben halt vorne was ausgehängt und ich mache gleich auch noch was in unseren Praxis-Instagram. Wir haben was auf die Website gepostet, dass die Leute halt wissen, da geht jetzt eben nicht primär direkt eine Mitarbeiterin ran, sondern halt eine Telefonstimme, die Leute nett begrüßt, mit der man ganz normal reden kann. Was ich besonders praktisch finde, ist, das kann auch außerhalb der Sprechzeiten genutzt werden.
Okay.
Das heißt, die können dann auch Donnerstag um 23 Uhr anrufen und sagen, ich wollte noch mal fragen, wann habe ich denn hier meinen Termin? Und dann kann das in der Regel auch gut beantworten.
Also ist das gekoppelt mit eurem System, mit eurem Terminsplaner?
Es ist gekoppelt mit dem Terminplaner, es ist nicht gekoppelt mit dem Praxisverwaltungssystem. Und also es kann halt selbstständig Termine buchen, es kann, es zeichnet alle Anliegen auf und teilt es in so bestimmte Kategorien ein. Und unsere Mitarbeiterinnen sehen dann halt sofort, wenn da neue Nachrichten sind. Und das Ziel ist eigentlich, dass die dann das direkt bearbeiten können und dann auf die Patienten gegebenenfalls zurückkommen. Ne, ganz viel sind ja auch zum Beispiel auch Rezeptbestellungen, wo die Leute anrufen. Dann können die das da aufsprechen und den Patienten wird dann direkt auch am Telefon von dieser KI gesagt, dass das als E-Rezept dann am nächsten Tag auf der Karte ist. Falls man die Versichertenkarte noch nicht eingelesen hat, soll man die einlesen lassen und, und. Und man kann dann innerhalb dieses Systems auch so mit kurzen Botschaften an die Patienten direkt antworten. Das kriegen die dann als Nachricht aufs Handy.
Und habt ihr das jetzt schon angefangen oder fängt das jetzt nächste Woche oder morgen an?
Ja, wir haben es schon gestartet, letzte Woche Freitag. Mhm. Und dann habe ich am Wochenende mit meinem Kollegen telefoniert. Da meinte er so, ja, er hat sicherheitshalber übers Wochenende nochmal ausgestellt. Nicht, dass es so viele Beschwerden gibt nächste Woche.
Okay, ich bin mal gespannt.
Aber gut, es war halt so der Klassiker, ne? Was man schon erwartet, was passiert, was immer passiert ist, dass irgendjemand ganz Altes damit nicht umgehen kann. Ja. Dass Leute, die immer mit allem unzufrieden sind, das blöd finden, das war zu erwarten.
Aber die gibt's ja immer. Also egal, was du Neues machst, es ist Musik im Wartezimmer, was wir angefangen haben. Es gibt immer welche, die sich beschweren.
Ja, und ich glaube, das ist ganz normal. Und wir werden das jetzt mal einen Monat testen. Und wenn wir sehen, das hat viele Vorteile, denn jetzt ist ja immer jemand erreichbar und man kann sein Anliegen loswerden und man weiß, es wird bearbeitet. Und man hängt nicht in der Warteschleife rum und nach 5 Minuten wird aufgelegt. Mhm. Wir haben jetzt allerdings erfahren, dass wir noch mehr Lizenzen brauchen für unsere Telefonleitungen, ja, damit halt mehr Leute gleichzeitig das nutzen können. Weil sonst fliegen die halt trotzdem dann aus der Warteschleife raus. Und das wollten wir ja eigentlich vermeiden.
Ja. Ich bin mal
gespannt.
Und das
Lustige ist aber noch, wir haben das ja dann vorher getestet. Also das Ziel ist ja, dass Notfälle direkt durchgestellt werden zu Mitarbeitern, dass auch ärztliches Personal oder halt medizinisches Fachpersonal direkt durchgestellt wird und Apotheken, Altenheime und so weiter. Ne? Alle, die Anliegen haben, wo man weiß, dass da muss jetzt direkt jemand ans Telefon. Und es hat dann bei den allermeisten auch super gut funktioniert, als wir es getestet haben. Nur nicht, als ich zu dieser KI-Stimme dann dreimal gesagt habe, ja, es ist ein dringender Notfall, ich muss jetzt mit einem Mitarbeiter sprechen.
Okay.
Also da hat die KI dann immer gesagt, das tut mir leid für Sie. Ich kann Ihnen gerne einen Termin anbieten.
In 3 Wochen.
Genau, das hatten wir dann nochmal zurückgemeldet an die Firma, weil sowas darf natürlich nicht passieren.
Nee.
Wenn das ist, dann, ja, das ist halt gerade das, was wir nicht wollen.
Ja, ja.
Okay. Da waren sie aber auch ein bisschen verwundert, dass das eben nicht funktioniert hat. Weil eigentlich, wenn wirklich jetzt jemand 5-mal sagt, das ist ein dringender Notfall, ich muss mit jemandem reden, dann muss so ein System das einfach durchstellen, meiner Meinung
schon,
nach.
Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Das ist doch keine künstliche Intelligenz.
Es tut mir sehr leid, ich kann Ihnen hier nicht weiterhelfen.
Oder das ist, früher hieß es doch mal so, man braucht eine bestimmte Sekretärin, die alles wegbeißt, so muss man das sehen, den Rücken frei halten.
Ja, ja. Naja, ich werde berichten, wie es sich so entwickelt.
Sehr gut. Okay.
Gibt es bei dir
irgendwas
Neues?
Ich finde es total spannend. Nee, eigentlich zurzeit nicht.
Na gut, dann reicht meine KI-Erfahrung aktuell.
Auf jeden Fall. Aber da muss man mal zurückkoppeln, wie es gelaufen ist. Das finde ich super spannend.
Das
ist natürlich so ein Thema, diese telefonische Erreichbarkeit, die, ich glaube, alle Praxen betrifft. Und ich habe sehr unterschiedliches Feedback von diesen KI-Telefonen bekommen. Die Patienten müssen sich da sehr dran gewöhnen, habe ich gehört.
Ja.
Aber wenn sie sich einmal dran gewöhnt haben, dann wissen sie es auch zu schätzen. Aber nicht jede KI ist gleich gut. Das ist so mein Resümee.
Ich glaube auch, das wird spannend noch.
Ja, ihr sagt,
Aber ich denke mir dann immer so, entweder muss man sich anhören, dass keiner ans Telefon geht. Was hast denn du gerade weggeschmissen?
Ich habe nichts weggeschmissen. Ich habe Weihnachtsdeko aufgehangen und ich habe so ein Fensterbild mit der Krippe und plötzlich fällt so eine der 3 Könige so runter.
Hoppla. Musst du den einen von den 3 Königen mal festkleben?
Hab ich gemacht, aber scheinbar nicht gut genug. Das muss ich gleich nochmal. Und ich sah nur plötzlich sowas runter. Da fliegen auch manchmal Vögel lang. Ich dachte, vielleicht ist der Vogel runtergefallen.
Nein, es war nur einer von den heiligen 3 Königen.
Genau. Bin doch nicht so heilig.
Dann wünsche ich dir mal gute Besserung und hoffe, er ist weich gelandet.
Ich muss gleich erstmal Notaufnahmen-Check machen, ob irgendwie alles
braucht. Genau. Also, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, grundsätzlich.
Gewöhnung.
Genau, gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, es wird irgendwie funktionieren, weil entweder man hört sich an, bei ihnen geht keiner ans Telefon, mhm, oder man hört sich an, ich finde die KI doof.
Ja.
Also, ich glaube, ein Großteil der Menschen kann damit umgehen. Die meisten Ü-70-Jährigen können mit einem Handy umgehen, können, mhm, WhatsApp schreiben. Also, die können auch mit einer KI quatschen.
Genau, und die ganz, ganz Alten, die sind ja meistens im Pflegeheim. Und da sind dann, genau, auch wieder jüngere Menschen, die sich darum kümmern können. Oder die Kinder kümmern sich darum.
Richtig. Und im Notfall, also wir sind ja sonst auch immer noch erreichbar. Man kann uns immer noch eine E-Mail schreiben, man kann persönlich vorbeikommen. Und ja, es ist ja nicht so, dass diese Anliegen nicht bearbeitet werden, sondern die werden sogar ja priorisiert. Dann wird geguckt, was ist wichtig, das kann zuerst abgearbeitet werden. Und im Idealfall kann man ganz schnell auf die Leute zurückkommen.
Mhm. Boah, das fällt mir gerade ein, vor dem Urlaub war ein Tag, der Donnerstag vor meinem Urlaub, war das Telefon aus.
Und das ging schön nicht.
Und dann war das die ganzen ersten 2 bis 3 Stunden aus. Es konnte uns keiner erreichen. Da wird man ja schon ein bisschen panisch. Man hat dann nachher nur auf der Website gepostet, bei Notfällen, also bei richtigen Notfällen 112 und ansonsten per Mail kontaktieren, wir würden da reingucken und dann sonst vorbeikommen. Aber da merkt man, wie aufgeschmissen ist, wenn das Telefon nicht klappt. Also das ist dann
Habt
echt...
Habt ihr nicht noch ein Handy zusätzlich?
Nee, das haben wir nicht. Wir haben noch eine Ärztenummer, aber wo dann halt die Ärzte uns erreichen. Aber die sind nicht miteinander
gekoppelt.
Wenn
man die einmal rausgibt, ist nicht gut.
Genau, dann ist es schwierig. Dann hat man da die ganze Zeit Anrufe. Das ist nämlich auch außerhalb der Öffnungszeiten und sowas.
Ja, okay. Na gut, ist halt manchmal so, ne? Technische Probleme kann man nicht vorhersehen.
Aber das
kommen immer dann, wenn man sie gut gebrauchen kann.
Genau, wenn man sowieso schon denkt, ich will Urlaub haben. Genau, okay.
So, zu unserer Kategorie Neues aus der Hausarztpraxis gibt es heute das Themenfeld Neuigkeiten aus der Medizin, das ich gerade spontan erfunden habe.
Man muss ja kreativ bleiben im Leben.
Genau, weil ich wieder mal versuche, meinen Zeitungsstapel kleiner zu machen und alle lustigen Sachen rausgerissen habe und sie dir jetzt präsentiere und deine Reaktion dazu.
Das ist so krass. Ich habe heute aus dem Briefkasten welche geholt und dachte, ach, das hört sich eigentlich ganz spannend an. Muss ich mal lesen und habe die jetzt mal auf den Stapel gelegt.
Ach ja, diese Stapel. Also, pass auf, es gibt was Neues. Und zwar, es gibt ein KI-Stethoskop, das erkennt 3 Herzerkrankungen in 15 Sekunden.
Oh,
so
wie
das
teuer
Ergebnis
ist das
einer britischen Studie. Ja, keine Ahnung, das steht natürlich nicht dabei.
Ach so, okay.
Es kann winzige Unterschiede im Herzschlag und im Blutfluss analysieren und gleichzeitig ein schnelles EKG erstellen.
Aber das gibt's doch schon länger. Also ich habe ein digitales Stethoskop, weil ich manchmal Probleme habe mit dem Hören, auch in jungen Jahren schon.
Mhm.
Und das ist mit einer App mit meinem Handy gekoppelt. Und dann, wenn ich zweifle, dann kann ich mir den Sound auf dem Handy, auf der App anzeigen lassen. Da habe ich zwar kein EKG in dem Sinne, aber ich höre die Geräusche und ich kann die Geräusche auch sehen, wenn da was zweifelhaft ist.
Aber das macht keine Analyse?
Keine Diagnose. Nee.
Okay.
Nee, das nicht.
Es steht auch jetzt leider hier nicht dabei, welche Herzerkrankungen es diagnostiziert. Mhm. Also ob das jetzt zum Beispiel Klappenveränderungen sind oder ob es Vorhofflimmern ist oder so.
Mhm.
Finde ich auf jeden Fall ganz spannend.
Was ich dann auch interessant fände, wie genau muss das Stethoskop gesetzt werden? Hat das Abweichung, wenn es irgendwie nicht auf genau über den einzelnen Klappen liegt? Wie genau ist es dann noch weiterhin?
Mhm. Und das Allerwichtigste natürlich, der Preis.
Ja, das wird es wahrscheinlich sich gut bezahlen lassen werden. Also die lernen sich das gut bezahlen lassen. So.
Ja, und ich also würde jetzt mal sagen, dass das Abhören ist ja doch noch eine unserer Haupttätigkeiten. Da sind wir eigentlich ja ganz gut geschult.
Ja, und wenn man nicht sofort weiß, welche Diagnose es ist, man hört aber schon auf jeden Fall was abweichend, man merkt, irgendwas stimmt da beim Ton nicht und dann kann man es ja immer noch weiter untersuchen.
Genau. Gut, jetzt kommt der nächste Artikel. Das wusstest du vielleicht sogar schon. Es gibt ein antiallergisches Nasenspray, das das Risiko einer Corona-Infektion um 2/3 minimiert.
Nee, das wusste ich noch nicht.
Das weit verbreitete antiallergische Nasenspray mit dem Wirkstoff Acelastin. Gibt es rezeptfrei in der Apotheke gegen allergischen Schnupfen.
Ja.
Und es gibt eine Studie der Universität des Saarlandes, die nachgewiesen hat, dass das tatsächlich das Corona-Infektionsrisiko reduziert hat.
Mhm.
Oder auch bei Corona-infizierten Personen den Verlauf etwas abgeschwächt hat.
Okay, krass. Nee, das wusste ich nicht.
Also, jetzt kann man sich überlegen, ob man in die Apotheke rennt und sich das kauft. Wir können dazu jetzt keine Empfehlung aussprechen.
Genau.
Aber es wurde tatsächlich in einer Studie so belegt.
Spannend.
Sehr, sehr spannend. Und jetzt kommt der beste Artikel, da musste ich gerade lachen. Und zwar, das sollte man bei chronischer Verstopfung essen. Und die Kollegen empfehlen 2 bis 3 Kiwis am Tag, 6 bis 8 Scheiben Roggenbrot am Tag.
6 bis 8 Scheiben? Wie soll man das denn runterbekommen?
Mindestens einen Monat lang täglich sollst du das in deine Mahlzeit integrieren.
6 bis 8 Scheiben Roggenbrot?
Ja.
Am Tag?
Gedacht, da freut sich der Bäcker, weil da muss man ständig Brot kaufen gehen.
Wie wäre es mit Haferschleim am frühen Morgen?
Und es wurde natürlich noch viel Trinken empfohlen.
Ja.
Ein halber bis anderthalb Liter Wasser mit hohem Mineralstoffgehalt, was nicht näher spezifiziert wurde. Für eine ballaststoffreiche Ernährung fehlt aktuell belastbare Evidenz.
Aha.
Aber Roggenbrot, 6 bis 8 Scheiben am Tag.
Aber das ist ja auch
ist also auch ballaststoffhaltig.
Ja.
Aber
okay,
tja.
Interessant.
Aber sie schreiben dann unten auch, angesichts der hohen Mengen ist fraglich, wie gut sich das umsetzen lässt.
Zumindest hatten wir die gleichen Gedanken wie der Autor und Journalist.
Also Roggenbrot ist das Brot des Tages für alle, die an Verstopfung leiden. Guten Appetit.
Genau, gönnt euch. Meine kurze Fortbildung am Sonntagnachmittag.
Ja,
sehr gut.
Zeit ist um.
Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir.
Und um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.